Deutschlandfunk zur Diskussion.
Rund 735 Millionen Menschen mussten im vergangenen Jahr an Hunger leiden, zum Beispiel in Afghanistan, ostafrikanischen Ländern und dem Jemen. Diese dramatische Bilanz ziehen die Vereinten Nationen in ihrem aktuellen Welternährungsbericht. Und sie wird von einer dramatischen Entwicklung begleitet, denn Russland hat das Getreideabkommen für das Schwarze Meer ausgesetzt, also die Grundlage, um Weizen aus der Ukraine, einer der wichtigsten Weizenproduzenten überhaupt, verschiffen zu können. Wächst jetzt der Hunger in der Welt? Wie lässt sich generell die Ernährungskrise bewältigen? Und ist es überhaupt möglich, dass überall auf der Welt Menschen ausreichend zu essen haben? Das will ich diskutieren. Mein Name ist Christoph Schäfer und mir zugeschaltet sind Bettina Rudloff, Agrarökonomin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Für sie zählen offene Märkte und offene Transportwege zu wichtigen Voraussetzungen, um den Hunger zu bekämpfen. Betroffene Länder müssten weiter zur Selbstversorgung befähigt werden, sagt Raphael Schneider von der Welthungerhilfe. Ihn hören wir aus Bonn. Und in Mainz sitzt Till Mansmann, entwicklungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Er findet, der Fokus in betroffenen Ländern müsse auf Resilienz liegen und nicht nur auf einer größeren Agrarproduktion. Schön, dass Sie alle in dieser Runde dabei sind. Herr Mansmann, ich bleibe direkt bei Ihnen. Befürchten Sie, dass durch das ausgesetzte Getreideabkommen noch mehr Menschen an Hunger leiden werden?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, eine sehr akute. Wir wissen das natürlich schon lange. Die Russen setzen dieses Abkommen oder die Situation in der Ukraine global ein, um Druck auszuüben. Druck, der im globalen Süden besonders stark gespürt wird und dazu führt, dass unser Standing im globalen Süden schlechter wird. Das klingt erstmal paradox, aber es ist tatsächlich so, dass hier russische Narrative mit verbunden, die leider in weiten Teilen des globalen Südens auf fruchtbaren Boden fallen. Aber es ist natürlich klar, wenn man die Lieferwege schwerer macht, dann steigen die Preise. Und wenn die Preise steigen, dann trifft das erstmal die Ärmsten der Armen, vor allem in Städten. Die Landbevölkerung hat ja meistens eine bessere eigene Versorgungslage. In den Städten wird aber Politik gemacht. Also das ist eine sehr komplexe Lage, die Russen ausnutzen, um den Druck zu erhöhen. Aber die Leidtragenden sind tatsächlich die Menschen im globalen Süden vor allen Dingen.
Mhm. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, Transportwege werden erschwert. Das heißt aber eigentlich generell auf dem Weltmarkt für Getreide gibt es genügend. Aber weil es so schwierig wird, es zu transportieren, gehen die Preise nach oben.
Naja, gibt es genügend. Je mehr es gibt, desto niedriger ist der Preis und desto günstiger ist natürlich die Lage. Und hätten wir, im Grunde haben wir ja für alle Menschen genug zu essen. Man müsste es gut verteilen. Das ist eben die Frage der Ernährungsmärkte. Das ist eine sehr komplexe Sache. Ein Großteil der Produktion, ein Viertel ungefähr vom Weizen, kommt aus Russland und Ukraine. Mhm. Und wenn das da nicht rauskommt, dann ist es klar, dass es schwierig wird. Auch wenn es jetzt rauskäme an andere Stellen, würde es ja auch helfen. Mhm. Ist ja klar, weil wer sich dann daraus versorgt, braucht nicht andere Quellen anzapfen. Märkte, globale Märkte sind schon relativ komplizierte Konstruktionen. Und alles, was da das bisher Bewährte stört, geht natürlich zuerst einmal in den Preis und vom Preis dann an die Ärmsten.
Meine Anfangsfrage möchte ich weiterreichen an Herrn Schneider von der Welthungerhilfe. Befürchten Sie, dass es mehr Hunger in der Welt geben wird?
Ja, und zwar auf beiden Ebenen. Auf der einen Seite die Menschen, die jetzt schon in akuter Not sind. Das sind 345 Millionen Menschen weltweit. Die sind auf Nothilfe angewiesen. Wenn jetzt der Nachschub fehlt aus der Ukraine, man muss wissen, dass der WFP, also das Welternährungsprogramm, 80% seiner Weizenmenge aus dieser Region beschafft. Das heißt, da wird der Nachschub fehlen, die Preise steigen, Nothilfe wird teurer. Auf der anderen Seite sind die 735 Millionen Menschen, die Sie eingangs genannt haben, die an chronischen Hunger leiden. Das heißt, die monatelang sich nicht gut ernähren können, weil Nahrungsmittel zu teuer sind oder die Märkte zu knapp sind wegen Krisen, Konflikten. Für die wird der Zugang zu Nahrung durch steigende Nahrungsmittelpreise noch mal schwerer. Und man muss dazu sagen, der Hunger ist schon seit 2015 leider auf dem Vormarsch und der wird jetzt durch diesen Krieg in der Ukraine noch mal befeuert. Und man muss jetzt auch darüber nachdenken, wieso alle Maßnahmen, die man versprochen hat, um den Hunger zu überwinden, nicht gegriffen hatten. Denn wäre der Hunger überwunden, könnte Putin den Hunger nicht mehr als Waffe einsetzen.
Herr Schneider, Sie sind ja für die Welthungerhilfe auch im Einsatz im Ausland, beispielsweise in Kenia. Machen wir es mal anschaulich. Was heißt es denn, wenn von einem auf den nächsten Tag der Getreidepreis in die Höhe schießt. Wie können wir das bildlich machen? Haben Sie da ein Beispiel?
Das ist eine ganz traurige Sache. Menschen verdienen relativ wenig Geld im ländlichen Raum, gerade auch im Norden von Kenia, wo das gerade von sehr vielen Dürren betroffen ist. Wenn man von heute auf morgen einen Nahrungsmittelpreis von 30% hat, der um 30% teurer wird und ein geringes Einkommen hat, dann wird das unbezahlbar. Wir müssen uns das vorstellen, wir geben 10-20% unseres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Im ländlichen Raum sind es oft 70-80% des Einkommens. Wenn der Preis dann über 100% steigt, dann kann man einfach nur noch weniger essen, die Gesundheitsversorgung leidet und man kommt in einen Teufelskreis von Hunger und Armut.
Frau Rudloff, was denken Sie? Verschärft sich die Lage?
Es wurde vieles schon gesagt. Also es verschärft sich in dem Sinne, dass eine ohnehin schon zuvor angespannte Situation, der Hunger stieg an, im Übrigen die Preise auch, sowohl was Agrarprodukte anbelangt, als auch Düngerpreise, vor allem die steigende Energiekosten, also bereits vor der russischen Invasion. Und auf diese angespannte Lage gewissermaßen kommt jetzt zusätzlich die Transportirritation ja eigentlich von Anfang an, nach der russischen Invasion vor allem durch die Sicherheitsrisiken und durch die Zerstörung und dann aber auch zunehmend durch die immer wieder angedrohten Stopp des Abkommens. Mhm. Vielleicht kann man noch erwähnen, sagen wir mal so, die Agrarmärkte reagieren sowieso sehr sensibel. Also bereits kleine Mengenirritationen führen zu großen Preisausschlägen. Das macht es so anfällig gewissermaßen.
Mengenirritation oder auch, wenn zum Beispiel Drohungen aus dem Kreml kommen, verunsichert das schon auch den weltweiten Getreidemarkt?
Also zunächst sind es Mengen. Das liegt daran, weil man eben nur mit zeitlicher Verzögerung auf Verknappung reagieren kann, ne? Und von der Nachfrageseite auch nicht so viel Reaktion da sein kann. Also ich sag mal, zugespitzt essen müssen wir alle. Wir Ökonomen nennen das geringe Elastizität. Das heißt, die Märkte sind sehr starr. Und das ist ein Risiko immer bei Agrarmärkten. Sie haben jetzt gesagt, die Irritation durch die Ankündigungen. Aktuell kann man sehen, und das ist vielleicht eine klitzekleine gute Nachricht, dass anders als in den Androhungen zuvor in den Phasen bislang die Preisanstiege deutlich geringer sind.
Also auch als das Getreideabkommen schon mehrfach in der Vergangenheit.
Genau. Also Märkte reagieren oder lernen auch sozusagen. Wir haben einen kleinen Anstieg, 2% bei der europäischen Börsennotierung, aber deutlich geringer, als es vorher war. Insofern bleibt es abzuwarten, wie der Preiseffekt tatsächlich sein wird.
Jetzt sind Sie, Frau Rudloff, Agrarökonomin und vielleicht können Sie uns noch ein bisschen weiterhelfen, das Getreideabkommen, das jetzt von Russland ausgesetzt worden ist, ein wenig besser zu verstehen. Denn laut UN konnten im Rahmen des Deals rund 33 Millionen Tonnen Getreide und Lebensmittel aus der Ukraine exportiert werden. Die Hälfte des Weizens allerdings ging nach China, Spanien, die Türkei, häufig als Tierfutter auch und landete weniger auf den Tellern, zum Beispiel in ostafrikanischen Ländern, wo Hunger grassiert. Gibt es da grundsätzlich eine falsche Erwartung an das Abkommen?
Zum einen würde ich das gerne korrigieren.
Mhm, gerne.
Getreide, also man spricht meistens von Getreide und Getreide ist eine große Gruppe. Da ist zum Beispiel Mais drin und Weizen. Wenn man sich Mais anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass vor allem China und Spanien die großen Bezugsländer waren, die gekauft haben. Das sind nämlich die großen Schweineproduzenten mittlerweile. Weil bei Weizen dagegen sieht es anders aus. Da sind tatsächlich auch große Teile in afrikanische Länder gegangen. Die Türkei selber ist ein großer Importeur, die auch Teil des Abkommens ist, die ja gewissermaßen unterstützt dann auch, dass das Abkommen abgewickelt wird. Sie importiert viel Weizen, aber sie exportiert es auch weiter. Allerdings auch Äthiopien, Ägypten waren große Bezüger von Weizen. Also das muss man durchaus unterschiedlich anschauen.
Okay, also die Zuspitzung, die ich machte mit meiner Frage, ist nicht gerechtfertigt. Denken Sie auch so, Herr Schneider?
Man muss sich die Notwendigkeit auch der Importe von Weizen nochmal für Afrika zum Beispiel genauer anschauen. Wenn wir zum Beispiel nach Äthiopien gehen, dann konsumiert jeder Äthiopier im Schnitt 187 Kilo Getreide. Davon sind aber nur 47 Kilo Weizen und davon stammt 80% aus eigener Produktion in Äthiopien, weil sie schon Fortschritte im Anbau gemacht haben. Das heißt, die Mengen, die tatsächlich an Weizen gebraucht werden, sind nicht überall so groß. Auch in Mali wird mehr Reis konsumiert als Weizen. Dennoch sind die Preise Schübe, die dadurch transferiert werden in den globalen Süden, enorm. Das heißt auch, was lokal produziert wird, Sorghum, Hirse, Hafer, Roggen. Die Preisschübe machen diese Produkte auch mit und die können sich dann Menschen, die zukaufen müssen, die auf Zukauf angewiesen sind, nicht leisten. Das ist, glaube ich, das größere Problem und deswegen plädieren wir auch für eine stärkere regionale Versorgung und eine Diversifizierung der Märkte und diese Abhängigkeiten von der Ukraine oder von der EU oder von den USA und von Kanada und auch Argentinien zu reduzieren, um eben die Resilienz der Märkte vor Ort zu stärken.
Da fehlt schon ein Stichwort, Herr Mansmann, Resilienz. Möchten Sie sie anschließen, Herr Schneider? Braucht es mehr Diversifizierung, damit die Betroffenen, die hungerleidenden Staaten mehr Resilienz aufbauen können?
Ja, natürlich, das ist ganz richtig. Das sehen wir auch so, dass es notwendig ist, die Resilienz aller einzelnen Länder zu stärken. Aber das ist natürlich ein Prozess, der sehr lange dauert. Das ist eine mittelfristige und hoffentlich mal eine langfristige deutliche Verbesserung auf dem Weg möglich. Aber die derzeitige Lage ist halt noch nicht so gut. Und deswegen kann man auch mit solchen Mitteln, wie es Putin jetzt anwendet, so einen Stress auslösen. Also natürlich müssen wir mittel- und langfristig dafür sorgen, aber kurzfristig würde uns das nicht helfen.
Das heißt, Sie würden als FDP-Politiker und sozusagen Ampelvertreter hier in dieser Runde auch sagen, Deutschland, die Bundesregierung sollte sich auch da einsetzen, das Getreideabkommen sozusagen, dass es noch eine Perspektive hat.
Ja, das wäre natürlich gut, weil es ja geholfen hat in den letzten
Monaten. Sehen Sie denn eine Perspektive überhaupt bei der derzeitigen Ausgangssituation, die wir mit Russland haben?
Also natürlich, wir haben ja so eine Bedrohungslage sozusagen. Alle 4 Monate steht dieses Abkommen sozusagen vor dem Aus. Es ist bis jetzt immer verlängert worden. Wir wissen nicht, was da kommt. Das ist ja das Agieren von Autokraten ist nicht berechenbar. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass es wieder nur ein Spiel ist. Aber die letzten Nachrichten zeigen ja eine gewisse Härte. Also jetzt die Schiffe im Schwarzen Meer aufs Korn zu nehmen, die Häfen.
Donnerstag um Mitternacht, genau. Auch die Angriffe, Raketenangriffe auf Häfenstädte, Odessa zum Beispiel?
Genau, das sind Zeichen, die ja, vielleicht ist es ja auch sozusagen ein Unterstreichen der Drohung, das vielleicht einer weiteren Lösung doch nicht im Wege steht. Wir haben natürlich die Hoffnung, aber wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass Putin mit aller Brutalität, so wie er den Krieg in der Ukraine brutal führt, auch den Hunger in der Welt brutal ausnutzt.
Aber das sind natürlich Angriffe auf die Infrastruktur, Frau Rudloff, das sehen Sie ja als sehr, sehr wichtigen Punkt, offene Wege, wenn wir Hunger in der Welt bekämpfen wollen. Sehen Sie da noch eine Perspektive für den Getreidedeal?
Also ich denke, zumindest Verhandlungen sollte man weiter führen. Und es gab ein paar Signale, auch noch in den letzten Stunden oder Tagen, etwa von UN-Seite. Guterres hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es ja auch noch diese zweite Vereinbarung gibt, nur zwischen den Vereinten Nationen und Russland, dass es keine Irritation wiederum auch der russischen Exporte geben sollte, auch wenn die nicht unmittelbar was mit Sanktionen zu tun haben, zumindest nicht mit unmittelbaren Agrar- oder Düngemittelsanktionen, so können da unintendierte Effekte entstehen. Und das ist gewissermaßen vielleicht das Verhandlungspfund, weil da Russland immer darauf verweist. Und Russland, der Eben. Sprecher des Kremls, hat neulich, das war glaube ich heute erst, nochmal gesagt, also wenn diese Vereinbarung eingehalten würde, dann sind sie verhandlungsbereit. Das sind alles Signale, denke ich, die doch noch auf ein Weiterführen hinweisen können. Und letztlich ist eben die Frage, auch wenn das möglicherweise das politische Ziel ist oder die Intention, ob diese Drohkulisse dieses Jahr so stark verfängt, wie es letztes Jahr noch der Fall war. Denn die Situation ist ein bisschen anders. Wir haben Alternativrouten durch die EU, die sind viel teurer, die sind auch nur 50% der ukrainischen Exporte sind darüber möglich, aber sie ist da und das bietet auch Entlastung. Also und die Welt, auch die Länder des globalen Südens, haben durchaus ja auch gesehen, was passiert, sobald der Korridor, der Passage wieder frei ist, dass die Preise sinken. Also kurzum.
Sozusagen, Russland würde sich selbst schwächen in der Position des ihrer Annahme.
Möglicherweise könnte das jedenfalls eine andere Situation, denke ich, als letztes Jahr.
Herr Schneider, sind Sie da auch so, ich sag mal, leicht optimistisch?
Gut, wir müssen schon optimistisch herangehen und hoffen, dass eben dieses Getreideabkommen verlängert wird. Aber natürlich müssen wir im Hintergrund auch berücksichtigen, dass die Ukraine 40% ihres Deviseneinkommens aus der Landwirtschaft erzielt. Mhm. Und Putin hat nicht nur eine Waffe gezückt, den Hunger, sondern er schwächt damit auch die Ukraine intern, wo 20% der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft sind. Dennoch ist es wichtig, eben den Markt aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört eben auch, die Exporte aus Ukraine und Russland an Weizen und dann Düngemittel wieder funktionsfähig zu machen.
Aber sind da überhaupt die Grundlagen, Herr Schneider, noch gegeben? Ich meine, wir haben Überschwemmungen seit dem Bruch des Staudamms. Minen befinden sich auf Agrarland. Ist da überhaupt noch die Grundlage, um sozusagen effektiv zu einem Getreideabkommen letztlich zu bekommen? Weil die Agrarproduktion in der Ukraine dürfte ja äußerst gelitten haben.
Die hat gelitten, aber auf einem Großteil der Fläche wird trotzdem noch Landwirtschaft betrieben. Also die Flächen im Osten sind natürlich sehr stark betroffen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch Russland ein großer Agrarexporteur ist und zum Beispiel Ägypten einen Großteil des Weizenimports aus Russland bestreitet weiterhin. Und vieles davon auch dann weiter nach Afrika weitergereicht wird, der Subsahara-Afrika. Mhm. Also wir schauen sehr stark auf die Ukraine, aber wir müssen die ganze Region betrachten, den Weltmarkt betrachten, und das stimmt uns schon skeptisch. Und deswegen sagen wir, seit 2022, seit einem Jahr, haben wir diese Unsicherheitssituation. Da muss man dagegen arbeiten. Wir müssen in den Ländern, die von Hunger betroffen sind, die Produktion ankurbeln, insbesondere dort. Wir müssen Märkte offen halten, damit auch aus anderen Regionen Nahrungsmittel in die Länder kommen können. Das sind also viele verschiedene Maßnahmen, die gleichzeitig umgesetzt werden müssen, und das ist die politische Herausforderung, die wir gerade haben.
Mhm. Über die betroffenen Länder, die Situation in den Ländern, sprechen wir gleich auch noch ein bisschen mehr. So wie ich Sie verstanden habe, in der Runde geht es bei dem Getreideabkommen auch darum, sozusagen Preise stabil zu erhalten, ein offener Warenfluss. Jetzt muss man nur sagen, das Preisniveau für Getreide auf dem Weltmarkt liegt ja um einiges höher als noch vor 10 Jahren. Müsste nicht eigentlich das Ziel sein der Weltgemeinschaft, wenn es um die Bekämpfung von Hunger geht, diesen Preis, dieses Niveau radikal zu runterzuziehen, damit auch bedürftige Länder sich das leisten können? Frau Rudloff,
ja,
gerne.
Ja, das ist eine alte Diskussion, und die gab es auch schon mal ganz andersrum. Ne? Also ich denke, aus ökonomischer Sicht, was ganz schwierig ist, sind immer die sehr volatilen, also die schnellen Preisänderungen. Also ein hoher Preis führt natürlich auch dazu, dass eine Erzeugung angekurbelt wird. Für den Erzeuger ist ein hoher Preis gut, für den Anbieter, für den Nachfrager und den Verbraucher nicht. Also man kann das nicht so pauschal sagen. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich das, was Herr Schneider ja auch schon mehrfach gesagt hat, dass in den stark versorgungsanfälligen und gleichzeitig oft auch immer noch importabhängigen Ländern und möglicherweise auch manche Länder davon, die immer auf Importe angewiesen sind. Also es wird auch nicht möglich sein, alles überall gewissermaßen anzubauen. Also dass die in der Lage sind, in ihrer Region die Preise zu kaufen oder eben die Einnahmen so haben, dass sie auch höhere Preise haben können. Also die Preise als solches zu deckeln, halte ich nicht für ökonomisch für einen guten Ansatz. Das tatsächlich das Schwierige sind diese Spitzen, und das Schwierige ist, einkommensschwache Haushalte, aber auch Länder natürlich dann zu unterstützen, auch mal höhere Preise zahlen zu können.
Herr Mansmann, wie sehen Sie das?
Ja, es ist natürlich, muss es das Ziel sein, alle Menschen auf der Welt ordentlich mit Nahrung zu versorgen. Und dazu brauchen wir vielleicht auch mehr Diversifizierung, denn die hohen Preise sind das eine. Das andere ist die Frage, ob an bestimmten Stellen wahnsinnig viel produziert wird, so wie jetzt in Russland und Ukraine, und die anderen davon abhängig sind, weil wir natürlich wissen, dass jedes Mal, wenn diese Lieferketten gestört sind, Probleme auftreten. Und wenn jedes einzelne Land eine höhere Resilienz hat, wenn wir dort unterstützen, dass auch die alten Sorten oder Getreideformen, die dort historisch angebaut wurden, wieder neue Produktionsmöglichkeiten bekommen. Dass solche Unterstützungen, die helfen natürlich auch, die Lage zu verbessern und die Abhängigkeiten von globalen Warenströmen in gewisser Weise zu reduzieren. Also jede Region auf der Welt muss halt auch eine große eigene Produktion haben. Und das sind auch relativ lange Prozesse. Das ist aber alle Mühe wert, sich da mehr drum zu kümmern.
Wenn ich da ganz kurz, Entschuldigung.
Frau Rudler von der SWP.
Vielleicht, wenn man sich nochmal daran erinnert, wie die FAO, also die UN-Organisation für Agrar und Ernährung, wie sie selber, das ist nur eine Definition, es gibt viele, aber wie sie Versorgungssicherheit eines Landes definiert. Und das setzt sich eben zusammen aus sehr unterschiedlichen Komponenten, die jetzt alle schon aufgetaucht sind. Das können Importe sein, es können eigene Produktionen sein. Es kann auch Nahrungshilfe sein. Also es ist wahrscheinlich ein Mix auch in jedem Land anders nötig. Und ich wollte zudem erinnern, weil Herr Mansmann das eben so sagte, jede Region der Welt muss sich versorgen können. Was das politisch heißt, sollte man sich trotzdem genau anschauen. Wir haben in der EU natürlich eine lange Geschichte mit der sogenannten gemeinsamen Agrarpolitik, die auch mal angefangen hat, mit politischen Interventionen die eigene Versorgung zu sichern. Und das hatte auch große nachteilige Effekte. Das muss
Sie
nicht
meinen die Butterberge und Milch?
Beispiel, das war so erfolgreich, dass es gewissermaßen umkippte. Das Risiko ist wahrscheinlich nicht in afrikanischen Ländern oder nicht in allen so gegeben. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der politische Eingriff, man macht dann Zölle hoch, um die eigene Produktion zu stärken, dass man genau hinschauen sollte, wie man das angeht, um nicht in so ein in so eine falsche Sicherheit zu kommen nach der Methode, jedes Land soll jetzt autark werden.
Mhm. Brauchst denn die, ich sag mal, inländische politische Steuerung in den Ländern, Herr Schneider? Oder Sie plädieren ja auch für mehr Selbstversorgung in den Ländern. Oder muss den betroffenen Ländern sozusagen etwas an die Hand gegeben werden, um die Produktion zu steigern? Ich sag mal, Saatgut etc.
Im Grunde genommen ist die traurige Wahrheit, dass alles schon auf dem Tisch ist. Also die afrikanischen Länder zum Beispiel haben sich schon 2003 darauf geeinigt, 10% des Einkommens, Staatseinkommens in die Landwirtschaft zu stellen, alle Länder der Afrikanischen Union. Ja. Und das ist leider nicht passiert. Und wir haben auch in den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen haben wir das Ziel 2, dass die Einkommen von kleinbäuerlichen Betrieben und deren Ernten verdoppelt werden sollen bis 2030. Das heißt, die Rezepte liegen auf dem Tisch, wie man die Probleme angehen muss. Aber es fehlt oftmals an politischem Willen, das tatsächlich angehen. Und wir hoffen schon, dass jetzt durch diese missliche globale Lage, dass jetzt tatsächlich der Nachschub auf dem globalen Markt gestoppt wird, dazu beiträgt, regionale Märkte, da meine ich aber auch größere Ländergruppen, nicht nur ein Land. Ein Land kann sich manchmal gar nicht aufgrund der Umweltausstattung selber ernähren, aber dass man regional stärker diversifiziert und mehr lokale Produktion steigert, die Wege sind bekannt, sie müssen nur noch beschritten werden.
Was heißt das ganz konkret? Machen wir es nochmal bildlich.
Was ist ganz konkret? Wir brauchen vernünftige Investitionen in die Landwirtschaft, in den Ländern finanziell. Wir brauchen eine Modernisierung. Wir müssen schauen, dass die Verkehrswege in die ländlichen Gebiete ausgebaut werden. Da braucht man manchmal für 30 Kilometer 2,5 Stunden, um Nahrungsmittel zu transportieren. Ist das dann schwierig? Und wir brauchen natürlich auch Bewässerungssysteme, verbessertes Saatgut. Und manchmal muss man auch eben sich anschauen, was baut man an angesichts des Klimawandels, das meist zum Beispiel eine längere Vegetationsperiode braucht. Braucht also 180 Tage, um wirklich heranzuwachsen. Sorghum ist ein bisschen schneller. Wenn die Trockenheit früher kommt, dann tragen Sorghum und Hirse noch ihre Früchte. Das sind alles Strategien, die sind bekannt, die sind erprobt, die haben auch ihre Vorteile gezeigt, aber es fehlt oft an Mitteln. Und da muss ich eins dazu sagen, es ist schade, dass Deutschland angesichts dieser misslichen Situation die Mittel für Nothilfe drastisch gekürzt hat und auch die Mittel für Investitionen in der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der Ernährungssicherung gekürzt hat, weil das eigentlich nochmal diese missliche Lage befeuert und da auch die Kontinuität reduziert.
Herr Mansmann, Sie waren eigentlich indirekt schon angesprochen als FDP-Politiker in der Runde.
Ja, also natürlich macht uns allen die Haushaltslage Sorge. Aber es ist natürlich so, wir haben jetzt nach einigen Jahren diverser Krisen, Pandemie und so weiter, sehr aufgeblähte und aufgeblasene Haushalte gehabt. Dass wir jetzt zurückkehren zu einem Haushalt, der der Verfassung entspricht, das, ich weiß gar nicht, da braucht man gar nicht so lange drüber diskutieren, das gibt die Verfassung vor, sonst müssen wir die Verfassung ändern. Und das ist eine große Diskussion.
Svenja Schulze hat es ja auch sowieso auch schon akzeptiert sozusagen. Jetzt meinte Herr Schneider, es hapert in den Ländern an sich. Gibt es da ein Instrument, ein politisches, bei dem Sie denken, so ja, da könnte man sozusagen Impulse nochmal schicken von außen, um die Selbstversorgung anzukurbeln, Herr Mansmann?
Herr Schneider hat ja diese ganzen Sachen genannt, mit denen wir uns in der Entwicklungspolitik beschäftigen. Ich sag mal, insgesamt, glaube ich, haben wir in Deutschland, müssen wir die Entwicklungszusammenarbeit beginnen, neu zu denken. Wir haben die Zeitenwende immer noch in einer sehr engen militärischen Verengung. Und im Endeffekt geht es darum, dass Deutschland sich global strategisch neu aufstellen muss. Und wir stellen jetzt auch fest, das hat manche so ein bisschen überrascht, wir haben als Deutsche im Ausland ein ganz gutes Standing im globalen Süden, das spüre ich. Man hat ein relativ großes Vertrauen in unser Land, aber in den Westen insgesamt nicht. Und da müssen wir schauen, wie wir da uns jetzt mit arrangieren. Wir wollen mit diesen Partnern zusammenarbeiten. Wir brauchen uns auch gegenseitig. Ich glaube, das ist auf beiden Seiten auch klar. Aber es gibt auch ein ganz großes, weites Misstrauen über alle Maßnahmen, die wir ergreifen. Wenn wir dorthin gehen, natürlich machen wir auch immer Politik. Und da stellen wir fest, dass die Kooperationsbereitschaft auch gestresst ist.
Mhm. Aber ich würde gerne
Frau Rudloff, sehr gerne
Herrn Schneider auch noch mal fragen. Also unabhängig jetzt von dem, was wir von außen anstoßen können, gibt es denn Beispiele, gute Beispiele? Ich kenne die Beispiele ja auch, die Sie genannt haben, dass eben diese Selbstverpflichtung für einen Agrarhaushalt nicht gut funktioniert hat. Aber es gibt ja auch ein paar positive Beispiele. Also ich weiß speziell jetzt im Zuge dieser Krise, Nigeria, das ist sicher ein spezielles Land, aber die haben stark eine Weizenstrategie etabliert zum Beispiel. Ägypten hat ihre Importdiversifizierung stark betrieben, sehr neu aus Frankreich Weizen bezogen, was sie jahrelang nicht gemacht haben. Also nur als Einzelbeispiele, was die Länder selber tun. Und das ist ja das Entscheidende, dass sie als politisch souveräne Staaten auch ihre eigenen Entscheidungen treffen und auch vor Ort ihre Bedingungen viel besser kennen. Also sicher gibt es noch ein paar andere gute Beispiele.
Es gibt zum Beispiel Beispiele aus Äthiopien, hatte ich ja genannt. Gerne. Die haben auch ihren Weizenanbau stark ausgeweitet, weil sie auch viel Weizen konsumieren tatsächlich in Äthiopien. Und dann, was aber wichtig ist, um diese Sache voranzubringen, ist vor Ort dann die lokalen Regierungsvertreter dazu zu animieren, auch mit der lokalen Bevölkerung stärker zusammenzuarbeiten. Denn Landwirtschaft und Produktion von Nahrung passiert da vor Ort auf der Erde, auf dem Boden und passiert nicht in der Hauptstadt und nicht in der Regierung. Und ich glaube, da muss man auch lernen, in der lokalen Politik mit der lokalen Bevölkerung zusammenzuarbeiten, mit der Zivilgesellschaft gemeinsame Pläne zu erarbeiten. Das ist auf dem Vormarsch. Wir nennen das auch oft Multiakteurspartnerschaften, die da kreiert werden. Da werden auch Landrechtsfragen dann geklärt, was wird wo angebaut, auf welchem Grundstück. Das ist zum Beispiel in Sierra Leone sehr stark auf dem Vormarsch. Es gibt Positivbeispiele, aber die brauchen eben einen stärkeren Anstoß, der schon oft versprochen wurde von G7, von den Vereinten Nationen, auch von den Ländern selbst. Und da ist eben jetzt auch die Weltgemeinschaft gefragt, die sich nächste Woche in Rom trifft beim United Nations Food Systems Summit, auch diese Schritte noch weiter anzuschieben und im Herbst dann auch in New York, wenn der SDG-Gipfel stattfindet, dann auch die Frage der Ernährungssicherheit gut zu adressieren.
Aber kommt es nicht nur auf die politische Zusammenarbeit, auch auf der kommunalen Ebene an, gemeinsam mit ländlichen Gebieten in den hungerleidenden Ländern, sondern auch genau, was ausgesät wird auf den Feldern, Herr Schneider? Also Sie haben, glaube ich, vorhin schon gesagt, indigenes Saatgut, wenn ich mich recht erinnere. Ist das der Weg sozusagen, der beste Weg, um Ernährungssicherheit in einem Land herzustellen?
Natürlich ist indigenes Saatgut, darauf muss aufgebaut werden. Das hat auch Herr Mansmann gut erörtert. Aber wir brauchen natürlich auch modernere Technologien und Anpassungsstrategien angesichts des Klimawandels, der schnell voranschreitet. Und da braucht es eine gute Mischung, die indigenen Methoden dann einschließt. Denn Landwirtschaft ist auch eine kulturelle Frage, wie Menschen anbauen, was sie gerne essen, was sich gut vertreiben lässt im Land. Das wissen die Menschen vor Ort am besten. Gibt es kein Patentrezept. Also wir suchen ja immer gerne nach Patentrezepten gegen alle möglichen Probleme. Es gibt kein Patentrezept, sondern man muss tatsächlich vor Ort standortgerecht agieren.
Es klingt so ein bisschen, als ob Sie zum Beispiel GEMA-manipuliertes Saatgut ausschließen. Also das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, um auch gegen Dürren in bestimmten Ländern etwas in der Hinterhand zu haben.
Die Notwendigkeit, genmanipuliertes Saatgut einzusetzen, gibt es jetzt in diesem Sinne eigentlich nicht, weil diese trockenheits- und salztolerante Pflanze, die immer gepredigt wird, die ist noch gar nicht gezüchtet worden. Insofern ist auch oftmals ein Saatgutmix vor Ort sehr hilfreich, aber es gibt natürlich auch hybride Saatgute, die sehr gute Erzeugnisse produzieren. Da geht es dann aber auch sehr stark darum, dass das Saatgut preislich kaufbar ist von den Bauern vor Ort und auch regelmäßig zur Verfügung steht, auch zu vernünftigen Preisen. Da geht es dann um die Kontinuität.
Da würde ich jetzt widersprechen.
Gerne, Herr Mansmann von der FDP.
Ja, also wir sind überzeugt davon, dass man alle Methoden braucht, die zu Verbesserungen führen. Wir haben 8 Milliarden Menschen zu ernähren und die Zahl der Menschen steigt weiter. Und es ist uns ja bis 2010, 2015 durchaus gelungen, die weltweite Armut stark zurückzudrängen, auch im historischen Vergleich. Und wir haben also wirklich diese Rekordanzahl von Menschen von 8 Milliarden, da muss man alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und es ist natürlich sehr viel effizienter, mit CRISPR-Cas-Methoden in Saatgut einzugreifen, also und Züchtungsmethoden sehr viel schneller zu machen und schnellere Anpassungen durchzuführen, als auf die bisherigen Methoden zu vertrauen. Also man sollte da keine Türen von Technologien zuschlagen bei der dramatischen Lage, die wir haben.
Aber sehen Sie, Herr Mansmann, die CRISPR-Cas würden wir nicht unbedingt als Gentechnik dann auch einstufen, weil da auch Züchtungsmethoden, die traditionell stattfinden konnten, dadurch beschleunigt werden. Also das muss man das schon ein bisschen getrennt sehen.
Ja, CRISPR-Cas, können wir das kurz in Begriffen mal erklären, damit alle mitkommen? Herr Schneider, gerne vielleicht.
Ja, das ist, wenn man mit der sozusagen mit der Saatgutschere, ganz einfach gesagt, Züchtungsfortschritte erzielt, die auch in der Natur vorkommen könnten. Und bei Gentechnik, okay, da werden tatsächlich tierische Gene in eine Pflanze eingebaut, was in der Natur so nicht vorkommen kann. Und das macht schon einen kleinen Unterschied. Wobei ich gebe Herrn Mansmann recht, man muss bei beiden Methoden weiterforschen. Aber viel wichtiger ist mir noch an dieser Stelle, wir haben 50% Nacherntevorschläge, Verluste in vielen Entwicklungsländern. Da können wir noch 150 oder 200% größere Ernten haben, dann steigern wir nur die Nachernteverluste. Wir brauchen Lagerkapazitäten, Weiterverarbeitung, Energie, um zu kühlen etc. Sonst bringt auch die Ertragssteigerung relativ wenig.
Also mehr Lagerkapazitäten haben Sie unter anderem genannt. Aber ich meine, wenn wir jetzt schon über Saatgut sprechen, wir könnten genauso gut über Dünger wahrscheinlich sprechen. Ist da so ein bisschen die Gefahr, dass auch neue Abhängigkeiten entstehen, sobald man in eine wirtschaftliche Zusammenarbeit tritt? Oder also steht das nicht entgegen eigentlich dem, was wir gerade eben herausgearbeitet haben, dass zum Teil eher die Richtung 100% Selbstversorgung ein Mittel wäre?
Also ich wollte genau eben zu der Diskussion gentechnisch veränderte oder CRISPR-Cas. Das Entscheidende ist wahrscheinlich tatsächlich, wie ist die Eigentumsrechte, also wie ist die Möglichkeit des Zugangs auch zu diesem Saatgut? Und das wäre wahrscheinlich das Entscheidende auch. Herr Schneider kann das sicher mit den Vorortbedingungen besser beurteilen. Aber gar nicht unbedingt nur die Technologie. Da gibt es eben die großen Debatten, ob das langfristig Umwelt- und oder Gesundheitsprobleme haben könnte. Aber vor allem die Umsetzung im Sinne von, darf ich Saatgut selber nachziehen oder nicht? Und was Sie eben gesagt haben, ich möchte da auch nochmal widersprechen in Ihrer kurzen Zwischenmoderation.
Sehr gerne.
100%ige Selbstversorgung.
Das habe ich nur in den Raum gestellt, nicht gesagt, dass das der beste Weg ist.
Okay,
ne? Also,
alles klar. Dann wollte ich das aber trotzdem darauf reagieren, dass es das ist ein problematischer Zielansatz, wenn man den so vordonnert. Und man sieht im Moment nicht nur im Agrarbereich, sondern überall, ob das industriepolitische Ansätze sind. Das ist ganz stark ein bisschen diese Entwicklung dahin, ne? Und das bedeutet im Klartext, man schottet sich schon ein bisschen mehr ab. Und zwar jetzt nicht nur die afrikanischen Länder, sondern auch die anderen. Und damit hat man wiederum auch bestimmte Preiseffekte, beziehungsweise politisch nach der Methode, jeder guckt wieder ein bisschen mehr für sich. Und das auch die wirtschaftlich starken Länder. Also ich würde dafür plädieren, das, was ich gesagt habe mit der FAO-Versorgungssicherheit. Es gibt verschiedene Module. Und eins ist die eigene Produktion. Und es gibt da sicher Länder, wo man die Versorgung steigen kann, die auch zu Exportländern werden. Die gibt es sicher auch in Afrika. Wie gesagt, Nigeria will Weizenexporteur werden. Aber das kann kein prinzipielles Ziel sein, weil das sehr viel bedeutet an politischer, auch schädlichen Ansätzen von ganz starken Regulatorien. Also das wollte ich nur sagen, dieses Ziel Selbstversorgungsgrad 100% festsetzen, kann kein Ziel an sich sein.
Ist das vielleicht auch ein sehr westlicher Blick auf das Problem Agrar?
Ach, das... Das kann ich gar nicht so sagen. Das liegt, wir haben auch in der westlichen Welt sehr unterschiedliche, wir haben Nettoexporteure für einzelne Produkte, bei anderen wieder nicht. Die EU ist ja beispielsweise beides, sie ist sowohl bei vielen Agrarprodukten, manchmal auch bei denselben, in unterschiedlichen Segmenten Exporteur und Importeur. Aber nochmal, die EU hatte auch mal so angefangen mit den Kriegserfahrung, Zweiter Weltkrieg zur Versorgungssicherung und hat ein ganzes System, auch ein sehr schädliches System, übrigens auch für den globalen Süden schädliches System etabliert, um dahin zu kommen. Es ist ihr gelungen bei vielen Produkten, aber zu großen Kosten. Deswegen reagiere ich da so ein bisschen sensibel
auf
das festgelegte Ziel des Selbstversorgungsgrades.
Ja, und ich gebe Frau Rudloff, da haben Sie auch recht, weil es ist ja auch so, dass es auch nicht überall umweltgerecht wäre, auf Selbstversorgung zu gehen, weil die Ausstattung der Böden und die Wasserversorgung etc. gar nicht gegeben ist. Das heißt, und wenn man irgendwo, selbst wir in der Po-Ebene in Norditalien, hat es ja große Überschwemmungen gegeben. Wenn da der lokale und der überregionale Markt nicht funktionieren würde, hätten wir auch in Norditalien eine Hungerkrise. Also Selbstversorgung ist immer so ein bisschen ein zu hoher Anspruch und vielleicht auch ein falsch verstandener Umwelt- oder so ein falsch verstandenes Sozial.
Umso besser, dass wir darüber gesprochen haben. Herr Mansmann, ich möchte Sie ganz gerne zurück in die Runde holen, weil als der Welternährungsbericht veröffentlicht wurde, haben Sie in einer Pressemitteilung erklärt, es brauche Resilienz in den Ländern. Darüber haben wir schon gesprochen in Bezug auf die Produktion. Sie haben aber auch erwähnt, es braucht eine bestimmte Bildung, Umweltfaktoren müssen einbezogen werden. Was meinen Sie damit?
Ja, also Wir haben jetzt die ganze Zeit über einen sehr speziellen Markt gesprochen. Ich habe vorhin schon gesagt, das sind alles sehr langfristige Entwicklungen und im Augenblick sprechen wir über sehr kurzfristige Krisenausformungen. Wir sind überzeugt davon, dass langfristig freie Märkte die beste Lösung für die meisten Probleme sind. Da kann man sich gegenseitig unter die Arme greifen. Das bedeutet aber auch, dass in jedem einzelnen Land Produktionsmöglichkeiten genutzt werden. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Wir haben verschiedene Sorten, verschiedene klimatische Bedingungen. Kurze Lieferwege sind ja auch ein Marktteil, ein Marktvorteil für Produkte. Und Importe können dann auch wiederum die Versorgungssituation maßgeblich verbessern für bestimmte Bereiche. Und wenn man das alles entwickeln will, dann braucht man eine große internationale Kooperation und man braucht auf allen Märkten fähige Akteure. Und fähige Akteure, das sind Menschen, die die entsprechende Bildung und Ausbildung haben, in ihrem Land Wirtschaft zu betreiben und mit anderen Märkten in Aktion zu treten. Und auf diesem Weg muss man ja sehen, wir haben bis 2015 wirklich sehr große Erfolge erzielt bei der globalen Armutsbekämpfung, vor allen Dingen im historischen Vergleich. Und es ist überall da die Lage besser geworden, wo die Märkte einigermaßen frei gewesen sind und staatliche Handlungsfähigkeit da war im Sinne von Rechtssicherheit und solche Fragen.
Okay.
Das müssen wir stärken auf der Welt. Dann würde die Situation sich wahrscheinlich auch an vielen Stellen verbessern.
Kann dazu auch das Programm beitragen, das unter deutscher G7-Präsidentschaft vergangenes Jahr erstellt wurde, also das G7, das globale Bündnis für Ernährungssicherheit oder das Bündnis für globale Ernährungssicherheit, so heißt es. Herr Mansmann, gibt es da schon etwas zu vermelden, was das Programm anbelangt? Man hört relativ wenig davon.
Ja, also natürlich ist es gut, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigen und dass wir uns mit den anderen Ländern zusammensetzen und gemeinsame Programme machen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir aber zu sehr auf staatliche Handlung, insbesondere auf staatliches Geld vertrauen. Also wir sprechen viel zu sehr darüber, wie groß Entwicklungsetats sind, wie groß staatliche Töpfe bereitgestellt werden. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber die Hauptsache ist die Wirtschaft. Die ist einfach um ein Vielfaches größer und fähiger. Und wenn Sie im globalen Süden mit den Leuten in Afrika sprechen, dann sagen die nicht, wir wollen mehr Entwicklungshilfe, sondern die sagen, wir wollen mehr Investitionen, wir brauchen mehr Jobs, wir müssen unsere Leute in gute Jobs bringen. Und dann sind sie ganz schnell bei so Themen wie Bildung, Ausbildung und solche Fragen auch.
Herr Schneider, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ja, die Global Alliance for Food Security, kurz gesagt, die zielt auf verbesserte Nothilfe ab. Und das ist ihr bis heute auch noch nicht so richtig gelungen, weil es viele andere Strukturen schon gibt, die das schon umsetzen, die man hätte auch stärken können. Und dann gebe ich Herrn Mansmann recht. Die Landwirtschaft muss wirtschaftlich tragfähig sein. Sie muss ökologisch nachhaltig sein. Sie muss die Menschen mitnehmen. Sie muss die Menschen in Lohn und Brot nehmen. Und dann haben wir auch in vielen Ländern des globalen Südens das Problem, dass zu viele Menschen in der Landwirtschaft arbeiten und auf Kleinflächen unter 2 Hektar arbeiten. Und da hilft natürlich jeder wirtschaftliche Schub, wo es alternative Einkommensmöglichkeiten gibt, natürlich enorm weiter. Wie gesagt, Überwindung von Hunger ist komplex und diese ganzen Stränge, die wir jetzt in dieser Diskussion benannt haben, sind alle verfolgenswert und ergänzen sich gegenseitig.
Viele Stränge nennen Sie. Ich möchte jetzt für unsere verbleibenden 5 Minuten, die wir haben, eine letzte Frage an Sie stellen, die sehr leicht anmutet, aber glaube ich in der Beantwortung gar nicht leicht ist. Und zwar, glauben Sie, dass der Hunger in der Welt eines Tages besiegt sein wird? Frau Rudloff.
Ich würde das so beantworten wollen. Auch wenn es vielleicht nicht sehr schnell der Fall ist. Der Weg ist auf jeden Fall wichtig und es geht vielleicht immer wieder, auch immer wieder neu unter neuen Situationen, auch unter neuen politischen Konstellationen darum, diesen Weg weiter zu beschreiten. Und auf diesem Weg hoffen ich zumindest und wir alle sicher, dass man den Hunger reduziert.
Natürlich. Aber mit Weg meinen Sie dann nationale Anstrengungen und
internationale Kooperation? International, genau. Aber das ist wahrscheinlich die Frage, wird man ja aufgestellt, warum haben wir das immer noch nicht geschafft und man muss es doch schaffen. Vermutlich ist es so, dass es ein Weg ist, vielleicht auch noch eine Weile bleibt und trotzdem ist er wichtig, ihn zu beschreiten in der Staatengemeinschaft, auch in allen betroffenen Ländern selber.
Muss dafür erstmal ein Krieg gelöst sein?
Jedenfalls Kriege und Konflikte sind, das sagt die FAO auch, dass nicht nur dieser, sondern generell ein ganz entscheidender, eine entscheidende Ursache für Hunger. Ja, auch regionale Kriege, Bürgerkriege, Vertreibungen in Ländern. Das ist ein neben Klima- und Witterungseffekten der entscheidende Faktor für Hunger.
Also eine Weltaufgabe. Herr Mansmann, wie denken Sie?
Ich bin Optimist. Ich halte es für möglich, dass der Hunger in der Welt besiegt wird, aber ein Selbstläufer ist es nicht. Und wenn der Hunger in der Welt mal besiegt wird, dann wird er im Fortschritt besiegt. Und Fortschritt heißt Verbesserung der globalen Kooperation, aber auch technisch-wissenschaftliche Innovationen. Insbesondere auch im Bereich erneuerbare Energien, die von der Landwirtschaft Energie, Wasserversorgung, Dünger, das sind Fragen, die da auch ganz eng dann mit modernen Ansichten von nachhaltiger Entwicklung zusammenhängen. Wir denken Nachhaltigkeit manchmal so ein bisschen rückwärtsgewandt, so ein bisschen ökoromantisch. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit eine große Herausforderung für den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt ist. Und aus dem heraus sind Lösungen möglich, die den Hunger besiegen helfen.
Gibt es da etwas, bei dem Sie sich oder Fortschritt wünschen würden, den Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD anstößt?
Also ich halte die Zurückhaltung von Svenja Schulze bei modernen Saatgutproduktionen für einen Fehler. Das würde ich mir bei ihr anders wünschen, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass Svenja Schulze seit Beginn ihrer Amtszeit als Entwicklungsministerin schon die richtigen Impulse gesetzt hat, gerade in Richtung globale Finanzsysteme und globale Ernährung hat sie von Anfang an, finde ich, schon die richtigen Zeichen gesetzt.
Okay, und Herr Schneider von der Welthungerhilfe in Bonn, wie denken Sie, eines Tages gelöst oder besiegt?
Wir müssen, also ich habe viele Jahre mit meiner Familie in Afrika gelebt und wenn Nachbarn ihre Kinder hungern, schlafen legen, dann zerreißt einem das Herz und das zerreißt einem nicht nur das Herz. Ernährungssicherheit ist ein Menschenrecht, es gibt ein Menschenrecht auf Nahrung, das muss verwirklicht werden. Und was mich optimistisch stimmt, ist, dass diese Hungerdebatte jetzt überall angekommen ist und dazu hat Putin auch mit dazu beigetragen, dass dieses Bewusstsein in der Politik, wie dramatisch der Hunger auf dieser Welt ist, war noch nie so hoch wie heute. Und auch der Wille, etwas zu unternehmen, ist auch größer als noch vor wenigen Jahren. Das stimmt mich vorsichtig optimistisch, aber das ist, wie gesagt, wurde kein Selbstläufer, sondern wir müssen da politisch dranbleiben und die Lösungswege beschreiten. Und wir werden das auch als Welthungerhilfe immer wieder einfordern und unterstützen.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Hunger in der Welt, wie die Ernährungskrise bewältigen. Es haben diskutiert Bettina Rudloff von der Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie haben gerade eben gehört Raphael Schneider von der Welthungerhilfe in Bonn, einer überparteilichen Stiftung und unabhängigen Stiftung. Und Till Mansmann von der FDP ist dabei gewesen, entwicklungspolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Gedanken hier in dieser Runde. Bisschen Konsens, bisschen konstruktiven Streit, so soll es sein. Und danke Ihnen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.